Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genauso war es auch diese Woche. Ich hatte zu Gast den wunderbaren Anchin Anhut. Er hat zuletzt als Game Director hauptverantwortlich das Spiel Minute of Islands veröffentlicht und mitbegleitet. Ein Spiel, das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz frisch erschienen ist, von Studio Fispin, ein Indie-Team aus Berlin. Und dieses Spiel ist ein ganz besonderes, denn es sieht sehr ulkig, sehr freundlich, sehr einladend aus, ist in Wirklichkeit aber etwas ganz anderes. An dieser Stelle eine tatsächliche Spielempfehlung, ganz explizit von mir an euch, denn dieses Spiel hat es in sich, möchte ich sagen. Ich habe es mittlerweile noch weiter gespielt als zum Zeitpunkt der Aufnahme, hatte aber trotzdem auch schon, als ich auf Anchin gestoßen bin, viele Fragen rund um dieses Spiel, weil es ein sehr spannendes Spiel ist, aber es blieb nicht dabei, sondern wir sprachen auch über zum Beispiel Inhaltswarnungen in Spielen, über die Art und Weise, wie man Mental Health Themen in Spielen verarbeiten kann. Wir sind aber auch zurückgereist in die Vergangenheit von Anchin, denn er ist mittlerweile schon seit rund 15 Jahren in der Spielebranche unterwegs, vor allem als Freelance-Artist, hat viele Erfahrungen gesammelt in auch sehr unterschiedlichen Städten und die bereisen wir im Gespräch alle gemeinsam so ein bisschen. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, eine tolle Begegnung. Ich hatte mich sehr auf das Gespräch gefreut. Umso mehr ärgert es mich, dass mir ein kleiner Fehler passiert ist, auf den ich jetzt an dieser Stelle mal kurz hinweisen muss, und zwar kurze Backstory. Ich habe seit vielen Jahren einen PC, der nur sehr, ich sag mal, unzuverlässig seine Arbeit verrichtet hat. Es gab mehrere Probleme mit diesem PC. Zum einen war der einfach drinnen in der Hardware schlecht verbaut. Das heißt, regelmäßig hat es angefangen zu röhren, komische Geräusche zu machen, die so klangen, als würde das Ding gleich auseinanderfliegen. Ich habe auch schon versucht, dieses Problem zu lösen. Die einzige wirkliche Lösung war immer nur mit der Faust auf das Gehäuse zu schlagen, und dann gab der immer so eine halbe Stunde Ruhe. Zweites Problem war, regelmäßig ist das Internet ausgefallen, die Netzwerkkarte war auch problembehaftet. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, ich arbeite ja durchaus relativ immer mal wieder mit diesem PC und deswegen kaufe ich mir einfach einen neuen. Es wird an der Zeit sein, einen neuen zu kaufen, das habe ich getan. Das neue Gerät steht seit einigen Tagen hier, es ist fantastisch, es funktioniert alles. Ich kann auch wieder Strategiespiele spielen, bei denen vorher mein PC gesagt hat, ist das denn ernst? Muss das wirklich sein? Müssen die Einheitendetails auf maximal gestellt sein, Dom? Und all das geht jetzt. Mit einem kleinen Problem, das mittlerweile aber gelöst ist, aber noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Anchin, denn weil ich so ein bisschen doof bin an diesem Punkt, zumindest an diesem Punkt gewesen bin, habe ich alle Einstellungen einfach so beibehalten von meinem Mikro, von der Vorverstärkerbox, die ich benutze, von meinem Audio-Interface. Und dann kam es zu dem Problem, dass ich bei meinem Gespräch mit Anchin ein wenig bis ein wenig sehr übersteuert habe. Das heißt, mein Ton ist nicht so optimal, wie ihr es eigentlich gewohnt seid. Ich habe mithilfe von verschiedenen Tools versucht, das Beste aus der Tonspur zu machen. Ich finde, man kann es sich durchaus anhören. Es ist nur nicht die Qualität, die ich euch normalerweise gerne anbieten möchte. Dafür will ich mich ganz groß entschuldigen und euch versichern, das Problem ist, wie gesagt, bereits bekannt. Ich musste einfach nur alle Einstellungen neu durchchecken und mal gucken, mit was ich hier eigentlich arbeite. Da hat mich so ein bisschen die Begeisterung über den neuen PC blind gemacht. Wie gesagt, das tut mir leid. Ich habe mein Bestes versucht, die Tonspur einigermaßen cool und okay zu machen. Ab der nächsten Folge ist dann wieder alles wie gehabt, vielleicht sogar noch besser. Jawohl, also auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Gespräch mit Anchin Anhut. War sehr interessant, viele Dinge dazugelernt. Und nochmal Minute of Islands, mittlerweile erschienen. Große Empfehlung persönlich von mir an euch. Das ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Die letzten Tage war es ja unerträglich heiß, also es war ja wirklich über 30 Grad und die Karte haben sehr darunter gelitten, und heute ist der erste Tag, wo mal die Temperaturen wieder einigermaßen cool und okay sind, und jetzt rennen und sprinten die hier durch die Landschaft und ich hoffe, die werden hier nicht störend vors Mikrofon rennen. Wenn doch, passiert es einfach, dann ist es so.
Wer rennt und springt durch die Landschaft?
Na, zwei Krater. Also ich dachte, ich gehe mal davon aus, die ganze Welt weiß das, weil ich die immer so offensiv überall in meine Social-Media-Kanäle reinhalte. Nein, genau, ich habe zwei Krater, Emil und Samson, britisch-Kurzhaar und Persermix, ganz fantastische Tiere.
Ja, ich habe auch zwei Krater, die jetzt nicht mehr geschmolzen sind. Vielleicht gibt's akustischen Cat-Content oder so.
Was sind das für Tiere? Wie kann ich mir die vorstellen?
Ja, der eine ist ein schwarzer Kater, die ja alle irgendwie gleich aussehen. Und der andere, ich weiß nicht genau, was der offizielle Rassename ist, aber so ein orangen getigerter mit so weißen Pfoten, so ein Garfield.
Ach Gott, die finde ich ja, also ich finde auch schwarze Katzen sehr schön, aber diese Ginger-Katzen, einen würde ich auch gerne mal haben, weil da fühle ich mich auch direkt immer so, das ist einfach was, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe dich jetzt nicht vor Augen, ich glaube, du bist nicht rothaarig, oder?
Nee, aber meine Tochter ist rothaarig.
Ach, guck mal, vielleicht kann ich es über den Bogen verständlich machen. Das ist so eine Art von ganz komischer Verbundenheitsgefühl. Ich weiß noch vor der Pandemie, als man noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen konnte, einigermaßen, da saß ich manchmal in der Bahn und habe dann einen anderen rothaarigen Menschen gesehen und da hat sich sofort so ein zwischenmenschliches Gefühl entwickelt von, ach guck mal, wir sind im gleichen Club. Das ist so eine, und das habe ich auch, wenn ich Katzen angucke, die diese Ginger-Katzen sind.
Ah ja, ja, das habe ich aber von rothaarigen Menschen schon oft gehört.
Dass es wirklich?
Da, ja, dass es da eine magische Verbindung gibt sozusagen.
Ich bin gerade neugierig auf deine Smalltalk-Skills, dass das offenbar so häufig in deiner Umgebung zu einem Thema wird.
Nee, das liegt halt an meiner Tochter, ne? Meine Tochter ist halt wirklich richtig, richtig rothaarig, nicht irgendwie semi-orange oder so. Und wenn dann jemand anderes Rothaariges da ist, wird immer erstmal über die roten Haare geredet.
Sehr gut.
Ich bin dann der Gast, mit dem Gespräch habe ich dann immer nichts zu tun.
Sehr schön. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie rothaarig geworden ist, jetzt ohne jetzt deine Partnerin zu kennen oder deinen Partner, die ist ja sehr, sehr niedrig, ne?
Ja,
ist
ja
alles
ja.
Rezessiv und so weiter, ne?
Ja, ja, wir haben irgendwie Cousin irgendwo hinten links einen, der rothaarig ist oder so, ja.
Sehr gut. Oh, guck mal, da kann ich eigentlich versuchen, aus irgendwie Holzplanken und ein paar Nägeln so eine ganz schlechte Brücke zu bauen, aber ich versuche es trotzdem. Denn aktuell, ne, ist ja eine Sache in deinem Leben, eine, die dich wahrscheinlich sehr beschäftigt, und zwar der Release von Minute of Islands. Oh, pass auf, und Achtung, und die Protagonistin, sie hat ja keine roten Haare. Sie hat ja diese dunkle Haarfarbe, und du bist ja ein Mensch vom Fach, und da will ich einfach mal direkt einfach so reinfragen. Ist das Zufall, die Haarfarbe, oder hat das so einen Grund wie, sie hebt sich gut vom Hintergrund ab, das ist vielleicht die Schnittmenge des Geschmacks der Spielerschaft? Ist da irgendeine Art von Gedanke reingeflossen?
Primärfarben. Blaue Haare, gelber Code. Damit sie sich vor dem Wust des ganzen anderen Krams schön deutlich abhebt. Maskottchenfarben. Maximal Sekundärfarben sind da erlaubt, wenn überhaupt.
Das heißt, wenn ich jetzt, weil ich bin da nur Außenstehender, ich bin nicht vom Fach, deswegen diese vielleicht naiven Fragen, aber das heißt, wenn jetzt hier jemand bei dir im Team gesagt hätte, hey, mir ist es wegen mir ist es wegen der künstlerischen Vision super wichtig, dass sie rote Haare trägt, hätte man direkt gesehen, oh Gott, das hat Konsequenzen für die restlichen Level und die Gestaltung der Level.
Nee, weil wir wären in Primärfarbenrotnähe gewesen.
Ich verstehe. Ist das auch ein Grund, warum verhältnismäßig wenig Spielfiguren rothaarig sind? Oder ist das jetzt nur eine Regel, die vor allem in diesem Genre, in so Point-and-Click-Seitenansicht gilt?
Ich glaube, du verkopfst das zu sehr. Es ist einfach leuchtende Farben und dann sucht man sich eine aus, die man gut findet. Man kann jetzt noch so ein bisschen über den Symbolwert reden, ne? Rote Haare, wenn die auch so leuchten und so, die suggerieren halt, Feuer, eine gewisse Form von Aggressivität, Gefahr und so weiter. Aber gerade bei so Kindergeschichten auch irgendwie wenig, weil ich finde ja jetzt auch nicht irgendwie Pippi Langstrumpf voll aggro. Man sucht sich da eine aus. Es sollte halt im Idealfall, wenn man möchte, dass so eine Figur auch mit so niedriger Stilisierung, ne, wir haben ja so einen Comic-Stil bei uns, damit die gut heraussticht, sollte man nicht irgendwie braune Haare machen oder Straßenköterblond oder sowas, weil das ist dann eher so Nebencharakterfarbe.
Das ist übrigens, also wenn du das jetzt schon zu verkopft findest, dann jetzt viel Spaß mit der nächsten Stunde, weil ich glaube, bei dem Thema muss ich jetzt noch kurz bleiben, weil ich finde es viel zu spannend, ganz ehrlich. Du musst die Handbremse ziehen, wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, aber ich muss jetzt nochmal nachfragen. Also ich finde nämlich auch die Haarfarbe, da geht schon direkt eine Charakterisierung mit rein. Ich verbinde nämlich auch vor allem bei rothaarigen Kindern, auch wenn ich so an Abenteuerspiele oder auch Abenteuerfilme denke, so ganz oft so eine wilde Natur. Ja. Ich denke auch sofort, wenn es Mädchen ist, die heißt doch bestimmt Ronja oder so. Also so ein Name, der schon nach Schaukeln klingt einfach, wo du schon direkt weißt, boah, Abenteuer. Und der Charakter in Minute of Islands, also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe schon viel Zeit damit verbracht. Der kommt mir eher wenn ich es charakterisieren müsste, wie eine kecke, aber auch etwas verträumte junges Mädchen vor. Und da passt ja das Rothaar eigentlich gar nicht so dazu.
Ja, du hast das Spiel offensichtlich noch nicht zu Ende gespielt.
Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, sie tönt sich noch die Haare?
Nee, die Haarfarbe bleibt dieselbe.
Ja. Okay, also willst du jetzt auch nicht andeuten, aber wahrscheinlich ist es dann zu spoilerig, ne, wenn du jetzt sagst, was du meinst.
Ja, da müssen wir sowieso mal gucken, wie wir da bei bestimmten Fragen von dir mit umgehen, weil das ist bei Minute of Islands ja durchaus ein sensibles Thema, das mit den Spoilern.
Ja. Na gut, dann machen wir vielleicht mal ein bisschen allgemeiner und gehen mal weg von der Haarfarbe, weil eine Frage, die ich mir ja auch aufgeschrieben habe, die ganz groß hier steht, weil sie naheliegend ist, aber sie mich auch sehr interessiert. Wie fühlt man sich denn jetzt so? Spiel ist draußen, jetzt auch schon zum Zeitpunkt der Aufnahme seit einigen Tagen. Die ersten Reviews kommen wieder zurück und die ersten, weiß ich nicht, Verkaufszahlen, das musst du mir sagen, kannst du mir sagen, weiß ich nicht. Wie ist denn so die Gefühlslage? Wie läufst du gerade durch die Welt?
Ja, also Verkaufszahlen können wir erstmal komplett bei meiner Antwort beiseite nutzen. Weil es dauert noch, bis wir die kriegen. Wir haben die ja auf allen Plattformen, fast buchstäblich auf allen, vielleicht die U ja nicht oder so, aber eigentlich haben wir sie auf allen Plattformen das Spiel rausgehauen und das dauert noch ein bisschen, bis wir da was wissen. Das ist aber für mich persönlich, ich meine, gut, die Firma ist eine Firma, ne, aber jetzt für mich als Director persönlich auch der etwas geringere Wert, um zu gucken, ob das Spiel funktioniert oder nicht, weil das ist ja schon ein sehr nischiges Spiel. Und vor allen Dingen ist das ein Spiel, was sehr auf eine emotionale Reise abzielt. Und da bin ich schon sehr, sehr happy mit den Responses. Also wenn dann Leute irgendwie, nachdem sie das Spiel fertig gespielt haben, irgendwie völlig hilflos auf Twitter schreiben, so, ich habe das jetzt fertig gespielt und keine Ahnung, jetzt muss ich mir erstmal ein Getränk machen, das wird mich noch verfolgen und so, dann weiß ich, wir haben alles richtig gemacht. Und da ist es halt so, dass auch, wo wir unsere Ressourcen reingesteckt haben, war halt vor allen Dingen in das Storytelling und vor allen Dingen in die Welt, die man da begeht und die Atmosphäre und so, da haben wir wirklich richtig dick aufgetragen, richtig, richtig, also auch teuer, richtig dick aufgetragen. Und eine Sache, die zum Beispiel ein bisschen sekundär geworden ist, ist das Gameplay. Das kann man ja auch den Reviews entnehmen. Und das Gameplay, finde ich, ist, das passt sehr gut, damit man irgendwie gut und mit einem guten Flow auch durch das Game durchkommt und auch die Welt erfährt. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Stealth-Game oder kein Celeste-Style-Plattformer oder irgendwas, wo man sagen würde, okay, das Gameplay an sich zieht. Sondern du musst schon die Reise machen wollen. Und das wird halt in den Reviews halt auch immer so ein bisschen berücksichtigt, aber trotzdem kriegen wir unsere guten Wertungen oder so Sachen, wo wir halt sehr stolz drauf sind, wenn wir so ein Best-Sticker von Rock, Paper, Shotgun oder so kriegen, das schon Fun, weil die Leute schon irgendwie identifizieren, was die Werte von dem Game sind. Und auch die Reviews auf Steam, die sind in dem Very Positive-Bereich, das tut uns auch gut und wir lesen die auch und ich glaube, wir haben da alles richtig gemacht. Natürlich lurke ich auch zum Beispiel auf Twitch-Streams rum und da gibt es halt so, ich spoil das nicht, aber es gibt halt so Schlüsselmomente, vor allen Dingen so im letzten Viertel des Games, die so richtige Gut-Punches sind, und wenn man dann merkt, dass die Reviewer das fühlen und der Chat ausflippt, weil das bleibt einfach eine ganz andere Erfahrung geworden ist, als die Leute sich das von so einem Spiel erwarten würden. Was auch konkrete Teil der Vision waren. Wir wollten das halt ändern. Das ist schon gut. Also uns geht's gut, auch unseren Artists geht's gut, weil die werden natürlich mit Lobeshymnen überhäuft für den den Kraftakt, den sie da geleistet haben und die den Look, den sie da gebaut haben, den man einfach nicht in einem anderen Game findet, glaube ich. Also so tatsächlich einfach gar nicht. Und ja, wir sind alle mega stolz und uns geht's gut.
Also es freut mich erstmal sowieso ganz allgemein insgesamt. Kannst du noch ein bisschen erklären, was du meinst, wenn du sagst, vor allem in Storytelling habt ihr reingebuttert? Also, weil darunter kann man ja eine ganze Menge unterschiedlicher Dinge verstehen. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Ja, also Minute of Islands ist ja eine lineare Geschichte.
Immer raus damit.
Ja, also Minute of Islands ist ja eine lineare Geschichte von dieser Protagonistin, der Mo. Wir haben ja auch diesen mit Absicht platzierten Startbildschirm, wo wir so ein bisschen warnen, dass es hart werden kann mit der Geschichte. Und wo auch drinsteht, dass es nur Mo's Geschichte ist. Und die Spieler begleiten Mo auf ihrer Reise über diese Inseln. Und sie macht da auch eine Transformation mit, bei der wir sie begleiten. Und da ist die ganze Energie reingeflossen. Also alle Figuren, alle Orte, alle Kamerasequenzen, alle Puzzle, selbst die Loading-Screens wurden alle darauf ausgerichtet, diese Reise zu stützen. Und in jedem Kapitel sozusagen das Maximum rauszuquetschen, was da an emotionalem Impact beziehungsweise Vorbereitung für spätere emotionale Impacts und so weiter möglich war. Und da haben wir halt in dem Sinne viel Energie reingesteckt, weil sich das vor allen Dingen durch das Environment Design abbildet, aber auch durch wirklich, wirklich, wirklich viele scripted Moments und auch die Narration. Ne? Also wenn man den Trailer guckt, kann man ja schon die Narration hören, die ist auch tatsächlich in dem Spiel drin und begleitet uns dadurch. Und das war auch vor allen Dingen viel Schleifarbeit. Ne? Also man sitzt da nicht und sagt, so machen wir das jetzt und dann baut man das und dann macht man da einen Haken hinter, sondern das wird iteriert und da wird wirklich nochmal geguckt, wo wir noch so einen Tropfen aus so einem Stein rauspressen können, um wirklich um wirklich was zu machen, was hängen bleibt und was man woanders nicht gefühlt hat.
Ja, ja. Oh, jetzt bin ich dir da reingekrätscht, das wollte ich gar nicht.
Nee, ich war schon fertig, das war schon mein Punkt.
Da warst du genau richtig gekrätscht. Genau zu dieser Stimmung, die hast du auch schon angesprochen. Ich empfinde die als eine ganz besondere und da wird es wohl den meisten Menschen so gehen, die das spielen, weil auf den ersten Blick und auch an die Menschen draußen, spoilern kann ich da nicht allzu viel, weil wie gesagt, durchgespielt habe ich das noch lange nicht, aber auf den ersten Blick sieht das ja alles sehr blüschig und sehr nett und sehr schön und farbenfroh und einladend aus und es gibt immer wieder Szenen, relativ finde ich auch in einer hohen Schlagzahl, soweit ich jetzt gespielt habe, wo immer wieder das durchbrochen wird von Momenten, die ich als Horror beschreiben würde. Ja, also für mich ist Minute of Islands also fast schon ein Horrorspiel auf eine Art, weil sowohl auf einer grafischen Ebene, aber auch was die Themen angeht, da immer wieder Schläge einem verpasst werden. Das ist eine Wortwahl, die ich ganz absichtlich wähle. Mhm. Es fühlt sich wirklich an, da kommt aus dem Monitor eine Hand raus und sagt so, guck mal, jetzt richtig schön in die Niere, damit hast du nicht gerechnet. Und was das noch schöner macht, das wird nicht nur man guckt auf den Bildschirm und sieht das Momenten getragen, sondern es gibt dann immer wieder so Kamerafahrten, die total ausnutzen, dass man wie in so einem Point-and-Click-Adventure immer nur einen Teil des Gesamtbildes sieht und die dann plötzlich zum Beispiel Teile der Welt ganz kurz zeigen und offenbaren oder die man auch durch die eigene Bewegung dann plötzlich aufdeckt, wo fast schon so eine Art Point-and-Click-Jumpscare entsteht, wo plötzlich ein Teil der Kulisse freigelegt wird, den man gar nicht im Blick hatte vorher und dann Dinge sieht, womit man einfach nicht gerechnet hat, ob sie nun offensichtlich brutal sind oder gory oder irgendwie auf eine andere Art explizit, das ist krass. Und das ist ein ganz besonderer Mix und da will ich mal fragen, ist das was gewesen, wo ihr sofort am Tag 1 im Design-Dokument stehen hattet, wir wollen ein Point-and-Click-Adventure haben, das genau diese Emotionen weckt, das genau in diese Richtung geht? Oder war das was, wo ihr gemerkt habt, hey, wir machen hier ein Spiel, das könnte mit diesen Elementen noch besser funktionieren als ohne?
Das ist tatsächlich gewachsen. Also bisschen spicy behind the scenes. Ich habe das Projekt als Director übernommen. Ich war gar nicht von Anfang an dabei. Sondern das wurde eine gewisse Zeit lang von dem Marius Winter betreut als Director, der ja Say No More gemacht hat. Und der musste Minute of Islands abgeben, weil er Say No More gemacht hat. Und dann wurde das halt an mich übergeben. Und wer auch ganz, ganz wichtig ist für die ganze Gestaltung, ist der Tim Gehtke, der Art Director, weil der hat im Endeffekt bestimmt, wie der Umsetzungsstil von dem Spiel ist. Und das ist ja etwas, wo diese spontane, wie soll ich sagen, Vermutung auftaucht, dass man etwas Schönes zu sehen bekommt oder was Freundliches. Es liegt ja an dem Style. Das ist aber eine Lüge. Weil wir bedienen uns da tatsächlich ja eher an so französischen Comicbooks, so Linie Claire oder so, ne, wie man vielleicht so ein bisschen so unter Tim und Struppi kennt und ähnliches. Und die im franco-belgischen Bereich oder so, die kennen da nix, die erzählen da die härtesten Geschichten mit Pixar-Charaktern, so, ne? Also, da kann man zum Beispiel irgendwie, vor kurzem sind so Spiro und Fantasio-Comics rausgekommen, wo es um Widerstandskämpfe im Zweiten Weltkrieg geht, das ist für die kein Bruch. Und da bedienen wir uns. Und das war halt auch schon da, als ich dazu kam. Und so viele verschiedene Motive, wie zum Beispiel die Riesen, die ja auch mega creepy aussehen, die da in den unterirdischen Sachen sitzen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe diese Elemente und diese Strömungen, die da im Team waren, und ich habe die dann ausgerichtet. Und ich mag es, wenn es eine gewisse emotionale Brutalität hat, so. Und weil ich möchte gerne, dass da was hängen bleibt. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass es heißt, okay, wir packen da jetzt den David Cronenberg drauf. So. Das ist aber auch alles in der Arbeit mit den Artists zum Beispiel entstanden. Ne? Die haben dann so zum Beispiel sich diese, es gibt ja diese Antennen, die man so wieder herstellen muss, und die sind ja so semi-organisch, so ein bisschen gigamäßig, kommen die da so rausgeschlängelt und sind so ein bisschen fremdartig. Und dann haben wir das Thema angeschoben, okay, wie ist das denn jetzt unter der Erde? Und mit dem nötigen Push und so, kommt das Ganze dann. Ich meine, du hast es noch nicht zu Ende gespielt, so richtig gesehen hast du noch nichts, Mann. und deswegen diese Spannung, die ist für uns halt mega, mega interessant und, glaube ich, ist auch etwas, etwas Besonderes. Ich meine, zum Beispiel so einem Game wie Little Nightmares, da sieht man ja so in jedem Frame, schon an der Figur sieht man ja an, das ist ein Horrorgame. Ne, da ist immer sofort das Licht schlecht und alles ist dreckig und so. Mega Style, überhaupt gar keine Frage. Aber wir wollten, dass das im Laufe des Spiels eindringt. Das sollte ein Fremdkörper sein, der sozusagen immer intensiver wird und sich einmischt. Also für Leute, die das Spiel spielen, die werden auch, also das merkt man auch an Reviews oder so, die Perspektive zu der Story ändert sich auch von Kapitel zu Kapitel. Es fängt halt erstmal an mit der Aufgabe, die man so als Held hat, die Welt zu retten, und dann wird einem auch erklärt, was sind die vier Stationen, die du durchgehen musst und so. So typical out-of-the-box Action-Adventure-Stuff. Ja, und dann geht die Reise los. Und dann ändert sich das Stück für Stück. Also ohne irgendwie groß zu spoilen. Das findet man ja auch in den Reviews. Und dann wird das eine ganz besondere Erfahrung, weil halt dieser Horror eindringt. Und ich identifiziere das Spiel wirklich wenn man damit mit Filmen rangeht, weil ich glaube, das ist am einfachsten da, diese Vergleiche zu ziehen. Und ich identifiziere das tatsächlich in so einem psychological David Cronenberg-Style Horror, wo sich der psychologische Horror ausdrückt in Gore und in Mutationen und ähnliches.
Du hast ja auch schon gesagt, dass ihr gerade auch wegen dieser Themen eine Inhaltswarnung davor geschoben habt. Ich habe die auch, also kommt man ja nicht dran vorbei, habt ihr ja auch schon entdeckt. Ich möchte dir mal ganz kurz die zwei, drei Sätze vorlesen für die Menschen, die es gerade nicht vor Augen haben. Und zwar steht dann da vor schwarzem Grund in weißer Schrift, relativ groß und gut zu lesen: Inhaltswarnung, Minute of Islands ist ein Spiel, das von komplexen Themen wie Traumata, Ängsten und zerstörerischem Verhalten gegenüber sich selbst und anderen handelt. Außerdem können die Bilder und die Sprache des Spiels bestimmte Menschen triggern oder beunruhigen. Mo's Reise, also die Reise der Protagonistin, ist ihre ganz persönliche Geschichte und soll nicht als allgemeine Darstellung von Menschen verstanden werden, die derartige Probleme haben. Ja. Wann während der Entwicklung wusstet ihr oder habt ihr entschlossen, wir brauchen eine Inhaltswarnung für das Spiel oder wir wollen eine Inhaltswarnung für das Spiel?
Das kann ich ganz klar auf eine unserer Testerinnen münzen. Die hat, und zwar die armen Tester, die haben ja das Spiel immer wieder durchgespielt. Das wäre deren Job. Und die Testerin, total, total gute Frau, die hat dann gesagt, ey, mich belastet das Spiel. Und ich glaube, das könnte eine Inhaltswarnung gebrauchen. Und als sie, dem Moment, wo sie das gesagt hat, ist bei uns allen die Lampe angegangen, ja, Oh, ja. Puh, stimmt. Und dann haben wir die Inhaltswarnung formuliert. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich finde, jeder Tag ist High Five QA Tester Day.
Ja.
Genau, also da kommt das her.
Ja, super spannend, weil ich hatte auch darüber dann schon getwittert, aber ich sage es trotzdem nochmal. Das ist so ein Thema, was ich super spannend finde. Ich habe vor vielen Jahren, also generell das Thema Mental Health, auch in Spielen, wie damit umgegangen wird, ob jetzt implizit oder explizit, das finde ich super spannend. Und auf der Gamescom vor vielen Jahren, da war ich beruflich und habe dann immer bei meinen Presseterminen, vor allem bei kleineren Teams, mit denen man auch wirklich sprechen kann und wo nicht irgendwie 5000 PR-Menschen dabei sitzen, da habe ich halt dann auch gefragt, wie sieht es denn so aus? Ihr erzählt eine emotionale Geschichte, habt ihr mal über Inhaltswarnung nachgedacht? Und da, das ist so 5, 6 Jahre her, da habe ich immer, und dann sage ich jetzt einfach mal, ehrliche Antworten bekommen, dass Menschen einfach gar nicht daran gedacht haben, dass das eine Möglichkeit wäre. Und deswegen, das ist schon mal cool, dass ihr das drin habt und deswegen auch Lob an die Testerin daraus und an euch, dass ihr das dann umgesetzt habt. Aber was ich jetzt spannend finde als Frage, wie habt ihr denn entschieden, wie ihr das wordet? Weil so eine Inhaltswarnung, und das ist ja immer so ein leidiges Argument, wie ich finde, das gegen diese Inhaltswarnung ins Feld geführt wird, dass die Entwicklerinnen und Entwickler drohen, so ein bisschen den Charakter ihres Spiels schon zu spoilern und vielleicht sogar auch schon konkrete Effekte zu verraten. Und gerade bei eurem Spiel, dass ihr so viel Effektivität rauszieht aus diesem, boah, damit habe ich nicht gerechnet, das dringt hier ein, dieses Verstörende, das läuft ja total Gefahr, von der Wirkung was vorwegzunehmen. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
Wir glauben mit dem, also mit dem Wording, ne, das ist, wir glauben halt, dass das Wording nicht tatsächlich spoilt, was passiert. Also wir glauben nach wie vor daran, dass die Transformation, die da passiert und die Reise, die die Spieler mit Mo zusammen da durchnehmen, auch durch so ein Ding nicht erwartbar wird. Weil was andere Videospiele machen, wenn die behaupten, die kümmern sich um diese Themen, also außer halt zum Beispiel super autorengetriebene kleine Indie-Games, also noch kleinere Indie-Games, sondern schon irgendwie die sind so mittelgroß. Was die immer machen, ist, die nehmen diese Themen und die werden dann Tapete für ein Game. Da wird dann immer also behauptet, das sind so diese Themen und eigentlich, ja, okay, und dann hast du halt so Monster in deinem Kopf, aber dann haust du mit deinem Schwert auf die Monster drauf und dann sind die Monster tot und dann bist du plötzlich psychisch geheilt oder so. Also ja, die werden halt immer externalisiert, die Probleme, und das machen wir nicht. Und ich glaube nicht, dass das spoilt. Ich glaube sogar eher, dass es Menschen sensibilisiert für die Erfahrung, die da kommt. Wir hatten aber auch Reviews. Wir hatten auch Streamer, die sofort anfingen, mit den Augen zu rollen. Oh, ja, alles Metapher, 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 bla bla bla. Hätten sie mir vorher, ich hätte von selber möchte ich da drauf kommen oder so. Und sind aber nicht drauf gekommen, schon geguckt hast. Die haben Für die hat dann plötzlich im letzten Viertel sind die Dinge plötzlich passiert, weil sie auf dem Weg dahin die ganzen Signale und Entwicklungsschritte eben nicht bemerkt haben. Und das ist schon was, wo sich auch unterschiedliche Spieler voneinander dann unterscheiden. Und deswegen, nee, wir sind da sehr happy mit. Vor allen Dingen dieser letzte Satz mit dieser Tatsache, dass wir nur Mo's Geschichte erzählen, war uns ganz, ganz, ganz besonders wichtig, weil das ist halt wirklich ein sensibles Thema, und gerade wenn es, weil es ist ja auch, sind ja auch Mental Health Themen, die da reingreifen. Und gerade dann halt so zu tun, als hätte man da ein Rezept für oder als würde man die verstehen, oder für Leute, die sich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben, sagen, hier, guck mal, so ist das. Das geht halt oft in die Hose, und da haben Videospiele auch im Allgemeinen keinen guten Track Record so. Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, wir haben uns da eine Figur gesucht. Und das hat mich auch ich bin ja mit dem Brandon Gibbons zusammen auch Autor von der Geschichte. Und das hat mich halt auch befreit, weil ich konnte mich auf einen Charakter reduzieren und sagen, guck mal, so geht's der, nicht denen, sondern dieser einen Person. Das ist das, was die gerade durchmacht. So, und das hat auch viel beim Schreiben erleichtert.
Super spannend. Ich weiß ja auch von dem Publikum hier, da hören auch einige jüngere Spielentwickler und Entwicklerinnen zu. Wenn die jetzt so ein bisschen noch zwischen den Stühlen sitzen bei ihren Spielen, die sich vielleicht auch um Themen drehen aus dieser Kategorie Mental Health und noch so ein bisschen unsicher sind, jetzt nur mal ausgehend von deinen Erfahrungen, das klingt schon so, du findest das eine sinnvolle Sache, ne? Also man kann nur gewinnen mit solchen Warnungen, so wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, ich denke, was heißt kann nur gewinnen, kann ja auch blöde Warnungen schreiben, so ist es nicht, aber also man kann ja auch irgendwie schreiben, hier, pass auf, das ist ein Spiel, das geht um Suizid und wie man die Gedanken los wird. Das ist vielleicht ein bisschen unkompliziert. Ich glaube, solange Leute in dem Team mit einer gewissen Ehrlichkeit daran gehen können, also das Stichwort hier ist Repräsentation. Also viel von der Geschichte, die da bei Minute of Islands geschrieben ist, ohne jetzt irgendwie zu sehr privat werden zu wollen, zieht sich zum Beispiel aus meinem Leben. So. Mhm. Und das war eine sehr, sehr starke Sache, die vor allen Dingen auch diesen emotionalen Druck informiert hat, der da manchmal aufgebaut wird in dem Spiel. Und wenn es Repräsentation ist und wenn die ehrlich ist, dann kann man so Games machen. Und Inhaltswarnungen sind auf eine gewisse Art und Weise auch einfach nur fair. Also, ne, weil Leute sollen schon so ein bisschen wissen, worauf die sich einstellen. Aber das ist nicht nur bei Games so. Ich bin auch der Meinung, das sollte man bei Tweets machen. Mhm. Und so, dass man den Leuten eine Chance gibt zu sagen, hey, heute will ich mir das nicht geben. Anstatt sie zu konfrontieren.
Ja. Mhm. So. Ja. Ja, genau. Und bei Bildern gibt es das ja zum Beispiel, wenn ich an Instagram denke, wenn du da Bilder veröffentlichen willst, wo die Plattform sagt, oh, das könnten sensible Inhalte sein, in Anführungszeichen, was auch immer damit gemeint ist, gibt es ja auch dann die Möglichkeit, dass da, oder ich glaube, es wird sogar gemacht, dann automatisch wie so ein Weichzeichner drüber gelegt. Und das finde ich per se auch erstmal eine total tolle Sache. Und das könnte man ja auch auf andere Dinge übertragen. Weil ich bin da genauso eingestellt wie du auch. Ich denke, man sollte den Menschen, und das ist, finde ich, richtig schöne Formulierung, wirklich die Chance und vor allem auch die Möglichkeit geben, für sich selbst entscheiden zu können, ich will mir das jetzt gerade nicht geben. Kann ich gerade nicht, aus vielen tausend guten Gründen, die für mich gelten, will ich nicht. Aber die Leute bekommen nicht die Werkzeuge, um das selber entscheiden zu können.
Ja, genau.
Ja, super spannend. Auch so ein Thema, was ich mir hier groß aufgeschrieben habe, was mich natürlich auch interessiert, vor allem, weil du ja auch schon meintest, das ist zwar jetzt ein eher kleineres Team, das an dem Spiel entwickelt hat. Wie seid ihr denn mit diesem riesengroßen Thema Crunch umgegangen? War das eine Entwicklungszeit, wo ihr gesagt habt, hey cool, da gingen wir raus und wir sind am Ende noch Menschen? Oder habt ihr viel Menschlichkeit liegen lassen in Überstunden und Crunch und Mehrarbeit?
Wir haben das, denke ich, ziemlich gut, ziemlich gut gemanagt. Also zum einen ist es so, wir haben nur ganz kurze Phase, eine ganz kurze Phase gehabt, wo der Zustand nennt sich Feature Complete, wo wir den Feature Complete Zustand erreichen wollten. Und danach hat sich das sofort wieder entspannt und das war freiwillig. Ja, und klar kann man jetzt immer noch mal hingehen, ja, aber freiwillig, dann entsteht ja so Gruppenzwang und solche Geschichten, aber das war tatsächlich bei uns nicht der Fall. Wir haben das, denke ich, sehr gut, sehr gut entspannen können und wir haben von vornherein Limits da drauf gehabt und super, super vorgeplant, damit eine Überstundenphase für die Leute, die sich entschlossen haben, die auch zu investieren, wozu ich halt auch gehöre, nicht ausartet. Und wir haben vor allen Dingen auch danach ganz viel Nachbearbeitung getrieben. Also es gab ausführliche Postmortems und ähnliches. Also da sind wir sozusagen den Umständen entsprechend so fair, wie es geht, damit umgegangen. Zum Beispiel ist es ja auch so, es gibt ja auch die Sache, dass wir ja eigentlich schon früh in diesem Jahr veröffentlichen wollten. Und dann gab es ja große Bugs, haben wir ja dann auch gesagt, hey, muss verschoben werden und so weiter. Und wir haben zum Beispiel bewusst auf unbestimmte Zeit verschoben, weil für uns das überhaupt keine Option ist, irgendwelche neuen erfundenen Lieferdaten irgendwo hinzustellen und dann unsere Devs zu prügeln und unsere QA-Leute, damit die das irgendwie halten.
Cyberpunk-Falle so ein bisschen, ne?
Ja, oh mein Gott, ja, das sind dann auch wirklich Horrorgeschichten, ne? Und auch der Scale davon. Also man muss halt sagen, die Entwicklung, es wir sind uns auch alle einig, dass das jetzt auch mal ganz wichtig hier for the record, das ist nicht wie Videos einfach so ein Ding, was man fressen muss in der Videospielindustrie, sondern das ist, weil eine Planung nicht aufgegangen ist. Muss man einfach mal sagen. So, das ist, weil was falsch geplant wurde. Und mit dieser Offenheit und mit dieser Ehrlichkeit sind wir dann auch an unser Team gegangen und so ist ja dann auch diese Freiwilligenbasis entstanden. Und es haben auch Teammitglieder gesagt, hey, für den Zeitraum, ich kann trotzdem nur das und das leisten und das war cool und das war okay und da sind wir wirklich so sauber, es geht damit umgegangen und wir haben das versucht, so stark wie möglich zu minimieren und glaube ich, sind wir da im Großen und Ganzen gut rausgekommen. So, ich will jetzt ungern, ich mache jetzt so ein bisschen schwammige Formulierungen, weil ich jetzt nicht für einzelne Mitarbeiter irgendwie sprechen möchte und so. Wir haben viel Nachbereitung getrieben und Mitarbeiter haben sich auch ausgekotzt und so ist das nicht, aber das gehört halt dazu. Ne? Unsere Mitarbeiter sind ja keine Ressourcen mit Armen und Beinen und die werden halt genutzt, wie wir wollen oder so, sondern wir wollen schon, dass das irgendwie ein cooler Haufen bleibt und alle Leute motiviert arbeiten können. Ich glaube, auch danach noch motiviert arbeiten können und so. Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Und eigentlich bin ich ganz, ganz happy, wie das geregelt wurde. Ich bin natürlich nicht happy, dass es geregelt werden musste. So.
Aber ja, also auch nur, ich weiß nicht, ob du die jetzt noch brauchst, aber trotzdem, wenn ich darf, durch das Mikro dir und dem Team auf die Schulter geklopft, weil ich das finde ich ganz toll zu hören und vor allem auch, weil das ja eine Entwicklung ist, wie du ja schon beschrieben hast, die quasi übernommen wurde. Und das heißt, man muss sich da ja auch nochmal reinfuchsen, gucken, was wurde schon gemacht, nochmal schauen, wie passt es zu der eigenen Vision. Und dass dann die Planung darauf aufbauend immer noch so gut war und so stabil, dass das offenbar so gut geklappt hat, das ist richtig toll. Also da kann man, ich möchte einfach nur auf Schultern klopfen.
Es ist schon ein Kraftakt gewesen. Das ist ja schon, ich meine, wenn man mal die Inner World Games davor guckt, der Scope ist schon deutlich größer geworden. So. Und wir hatten auch viele Learnings. Ne? Wir haben ja auch ein anderes Genre bedient. Es ist ja kein Point-and-Click, sondern es ist ja mehr so eine Art seichter Puzzle-Platformer. Und da muss man auch mit ganz anderer Technik rangehen und einem ganz anderen Verständnis, wie Sachen bauen, funktionieren. Und das war alles schon mega aufregend. Ich glaube, wenn wir das Spiel, wenn wir so ein Spiel nochmal von vorne machen würden, würden wir wahrscheinlich zügiger durchkommen. So. Aber wir sind tatsächlich mega, mega happy mit dem Ergebnis und auch alle Leute, ne, Crunch hin oder her, alle Leute, die auch in dem Crunch drin waren, sind auch mega stolz auf das, was dabei rausgekommen ist. Und es war wirklich nicht so viel. Crunch ist ein ziemlich, ziemlich aufgeladenes Wort, deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich, das zu benutzen. Wenn man es ehrlich ist, war es das halt, aber es ist halt, wenn man Crunch hört, war zum Beispiel keine Wochenendarbeit oder so, ne? Also, wenn man hört irgendwie Crunch ist, das denkt man immer an Leute, die im Büro schlafen. Wir haben individuelle Vereinbarungen über Stunden getroffen, die auch alle, die auch nicht verschenkt wurden und so, ne? Also ist alles cool. Deswegen sind auch alle, denke ich, wirklich, wirklich happy mit dem und auch irgendwie erleichtert, auch dass es jetzt raus ist nach der Verlängerung und wir jetzt merken, wie die Reaktionen sind auf das, was wir gebaut haben.
Ja, da habt ihr wahrscheinlich auch ganz schön Glück mit dem Publisher gehabt, Mixvision Digital, ne, wenn ich jetzt hier mir das richtig notiert habe, weil ich habe als Corona, also ist ja immer noch hier alles ganz furchtbar und schlimm, aber als diese völlige Phase der, man weiß gar nicht mehr, was eigentlich passiert, noch lange bevor man überhaupt von Impfstoffen gesprochen hat, als diese Phase war, habe ich für einen Podcast mal mit verschiedenen Studio-Heads aus Deutschland gesprochen, gefragt, wie ist das denn eigentlich so, also welche Faktoren machen euch denn gerade am meisten Stress, wenn es so darum geht, wir müssen Zeitpläne verschieben, weil wir neue Arbeitsbedingungen haben. Und da wurde fast immer gesagt, ein Faktor, der ganz schnell für Stress sorgen kann, ist die Zusammenarbeit mit einem Publisher, weil dem muss man ja auch erstmal erklären, hey, unser Plan für den Release, der wird ganz schön nach hinten geschoben wegen technischer Probleme oder wegen anderer Dinge und die müssen ihr ganzes Marketing neu planen. Und da habe ich immer wieder gehört, das sind so Momente, Sollbruchstellen in der Planung, wo es dann doch mal zu diesen Crunch-Momenten kommen kann, weil einfach der Publisher sagt, hey Leute, es ist ganz schwierig umzusetzen, jetzt hier irgendwie nochmal eine Verschiebung reinzukriegen. Und dass ihr dann sagen konntet, hey, wir verschieben auf unbestimmte Zeit, da hat man wohl auch das richtige Händchen für den Publisher gehabt.
Wir sind sehr froh über den Publisher-Support da.
Ja.
Aber es ist halt auch irgendwie ab einem, also das kommt aber wirklich auch auf den Publisher an. Ne? Es gibt so Leute, die wollen irgendwie ihre Videospiel-Fließband da durchrollen und auf Teufel komm raus. Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, mit denen kann man dann reden und sagen, hey, wollen wir was Gutes launchen? Und alle sind sich einig, ja, wir wollen was Gutes launchen. Okay, dann müssen wir verschieben. Ne? Ja, na gut, dann müssen wir verschieben. und das folgt halt alles sozusagen dem Bedürfnis, etwas zu liefern, was dann hinterher auch gut ist. So. Und wir sind tatsächlich, ich meine, klar, wie bei jedem Game gibt es auch Bugs bei uns, das ist ganz normal so, aber wir sind eigentlich ziemlich happy damit, wie das Spiel läuft und wie sauber das ist. Und wir wissen auch, was wir in den 3 Monaten oder ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Waren das 3 Monate? Ich bin mir gerade etwas unsicher. März, April, Mai, Juni? Ja, so in etwa. Mhm. In den 3 Monaten alles noch wie viel Bugs wir noch ermordet haben. Da bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich stolz drauf. Und ich würde mich auch dem Entschluss von damals absolut anschließen, dass man das jetzt nicht hätte irgendwie mit der Schaufel in Steam Store schaufeln dürfen.
Ja,
so. Ja, aber nee, klar, der Support von dem Publisher, der war natürlich Gold wert in dem Moment.
Ja, super gut. Um mal jetzt hier vielleicht so einen kleinen Schritt wegzumachen von Minute of Island und mehr so in Richtung deines Lebenslauf, da habe ich nämlich was ganz Spannendes entdeckt. Und zwar, ich habe auf deiner Webseite mich mal umgesehen und da steht ja, um hier quasi nochmal diese Umarmung drumherum zu machen, dass du seit 2018 Game Director bei Studio Fispin bist und eben dort dann auch jetzt zuletzt an Minute of Islands gearbeitet hast. Da steht aber auch, und das fand ich total krass, seit 2006 bist du in dieser Branche und dann, also ich bin ja ein etwas jüngerer Mensch als du, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon und dann gucke ich immer und gleiche das ab, also natürlich, stimmt, ich muss jünger sein, weil ich habe nämlich dann geguckt, wo war ich denn da im Leben, um das immer so ein bisschen in Relation zu setzen und da war ich beim Abschlussball in der Mittelstufe. Und da warst du laut Lebenslauf Freelance-Artist, Animation-Artist und Game-Designer. Da ging es richtig los. Mhm. Und was ich mich gefragt habe, weil ich das super spannend finde, wenn dort so Karrieren und Berufswege beginnen, was war denn bei dir 2006 los? Bist du aus irgendeinem Studium rausgekommen und hast gesagt, so, ich bin jetzt berufsfähig und gehe jetzt in die Branche? Hast du was ganz anderes gemacht und bist dann so als Freelancer quer eingestiegen? Was war 2006 in deinem Leben los?
Das ist bei mir komisch. Meine Eltern, also erstmal, ich habe keinen höheren Schulabschluss und ich habe auch kein Studium oder eine Berufsausbildung. Mhm. Komplett alles nicht gemacht. War ich nie der Typ für. Und meine Eltern, die sind halt Künstler und Musikproduzenten und hat mir so ein Umfeld gegeben, wo ich halt viel experimentieren konnte. Ich habe auch mal eine Zeit lang ein eigenes lokales Plattenlabel gehabt und so. Also total vieles wirres Zeug und alles irgendwie so lange, bis ich irgendwie gemerkt habe, ob es was für mich ist oder nicht, konnte ich den ganzen Kram machen. Und was aber wirklich was für mich war digitale Medienproduktion. Ursprünglich eher so im Comic-Art-Bereich. Und habe das schon im Endeffekt gemacht, seit ich volljährig bin, habe ich geguckt, dass ich irgendwie Aufträge kriege. Und in 2006, das war in meinen frühen 20ern, bin ich dann nach Berlin gezogen, um das Vollzeit zu machen. Ich habe halt parallel immer noch gejobbt, so damit es ein bisschen so ein Spagat ist und ich irgendwie ein reguläres Einkommen hat. Und in 2006 bin ich dann Vollzeit gegangen und habe vor allen Dingen erstmal viel für Werbung gearbeitet. Das war gerade diese Phase, in der damals noch Makromedia Flash losging und dann wurde das ja von Adobe gekauft und das war so eine Phase, wo man, wenn man sich da reingehangen hat in diese App, wirklich, wirklich, wirklich Gold wert war auf dem Freelance-Markt. Weil was ja Flash konnte, ist ja nicht nur dieser ganze interaktive Kram, sondern was ja Flash ausgemacht hat, sind diese gigantisch geringen Speichergrößen von diesen Apps, die man da drin bauen kann, weil die halt ganz, ganz, ganz anders managen. Und Video-Streaming natürlich, das war halt auch noch der Hammer damals, ne? So konnte ich mir halt so ein Grundeinkommen von kleinen Interaktionsdesigns und Game-Job-Geschichten machen und dann konnte ich ausweiten auf Comics und größere Game-Produktionen und Kinofilme und so weiter. Und habe das dann auch viele Jahre gemacht und habe dann auch irgendwann angefangen auszubilden in dem Bereich, obwohl ich selber keine Ausbildung habe, ironischerweise. habe dann irgendwann in 2018 diese Jobausschreibung bei Studio Fitzbin gesehen und sofort gedacht, die mag ich. Da melde ich mich mal. Und The rest is history.
So. Aus welcher Stadt bist du nach Berlin gezogen?
Aus einer Stadt bei Hamburg, die heißt Stade.
Oh, ich glaube, die habe ich gesehen. Und zwar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrus, aber ich bin momentan großer Fan von Crusader Kings 3. Und da kannst du auf eine sehr nahe Ebene ranzoomen, bis auf irgendwelche Grafschaften und Baronien. Und ich meine, dort Stade gelesen zu haben. Und deswegen weiß ich gerade, wo das ist.
Ja,
das ist ja spannend.
Das ist, wenn man von Hamburg an der real existierenden Stadt Buxtehude vorbeifährt.
Ja, ich kenn's, genau. Da war ich mal.
Da, wo der Hase und der Igel herkommen. Dann kommt man irgendwann nach Stade.
Stade, ich hab's hier gerade vor der Karte. Mensch, du, das ist aber auch sehr rural, ländlich, idyllisch. War das nicht ein krasser, also, obwohl, ich kann mir vorstellen, also, was ich fragen wollte, war das nicht krasser, nach Berlin zu gehen? Aber ich kann mir vorstellen, wenn man in Stade aufwächst, geht man nur am Wochenende nach Hamburg, oder?
Ja, ich habe ja auch schon viel in Hamburg gearbeitet zu der Zeit. Also, pass mal auf, für jemanden in Anfang 20 ist es nicht krass, nach Berlin zu ziehen, sondern, oh mein Gott, endlich.
Also, ja, stimmt.
Das ist nicht dieses Klischee von dem Landei, der erstmal am Bahnhof ausgeraubt wird.
Ja, das war ich.
Achso, okay. Das traf auf mich. Also, nee, ich habe auch schon zum Beispiel, ich hab ja, als ich noch in Stade gewohnt habe, für ein paar Jahre in Hamburg als DJ gearbeitet, zum Beispiel.
Ach.
Und bin dann immer am Wochenende und habe dann nachts aufgelegt da. Also, da bist du dann schon einiges gewohnt.
Ach, das ist ja fantastisch. Dann, kannst du einen der Läden sagen, wo du mal aufgelegt hast?
Das war so eine Cocktailbar und Semi-Club, die hieß Art Bar, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher genau, wo die war. Wir reden nämlich jetzt tatsächlich von vor 16 Jahren oder so. Deswegen kriege ich das jetzt nicht zusammen.
Ja.
Die hatte so ein Innendekor, was so geklaut ist von, fällt mir der Name von diesem Jugendstil-Artist nicht ein, wo jeder Student irgendein Poster von hat, der auch immer auf den Zigarettenautomaten drauf ist. Jetzt fällt mir der nicht ein. Es gibt so ein.
Jetzt blamierst du uns beide, weil ich weiß es auch nicht.
Nicht der Alfons Mouchard, nicht der Egon Schiele, wie heißt denn der?
Also ich hatte ein Poster von Nirvana in meiner Studentenbude.
der Nirvana war das, genau. Nee, okay, dann kommen wir da jetzt nicht mehr hin. Aber ja, das war eine gute Zeit so.
Ja, ich frage nämlich so offensiv nach welchem Laden, wo war das denn zum Beispiel? Denn also das wird den Leuten jetzt mittlerweile schon zum Hals raushängen, weil ich ständig davon erzähle, aber ich plane so ein bisschen, wenn es klappt, einen Umzug nach Hamburg. Mhm. Und ich bin so neu, also ich kenne die Stadt ja schon, aber ich finde das so toll, wenn ich dann Leuten begegne wie dir, die dann da schon einen Teil ihres Lebens verbracht haben und dann so diese kleinen Geschichtsfetzchen mitzunehmen und zu wissen, ach guck mal, hier, ich laufe an der Art Bar vorbei und denke mir, ach guck mal, da hat er aufgelegt, krass. Und das mag ich sehr gerne und das ist sehr schön, deswegen frage ich da so doof.
Ja. Oh, also ich bin ja auch bis zum 16. Lebensjahr in Hamburg gewesen. Also wir sind dann nach Stade weggezogen, genau.
Ach so, und von dort dann, ach krass, nach Berlin. Und hier jetzt richtig Wurzeln geschlagen, ne? Also es klingt jetzt nicht so von dem, was ich jetzt so gehört habe, als wären die Koffer schon gepackt und die nächste Station ist in Aussicht.
Ja, na gut, jetzt bin ich ja in der Nähe von Berlin, in Brandenburg.
Ach ja, ja klar,
in einem Städtchen weiter im Osten, damit es so ein bisschen chillig ist und weil man Ach, sich schön. Hier noch Wohnungen leisten kann.
Ja, ja, und wieder ein Stückchen Stade quasi nach Hause geholen.
Ja, es hat nicht diesen Fischmarkt-Flair, wie es Stade hat. So. Ja, kein Witz, Stade hat einen Hafen und einen Fischmarkt und so.
Ich sehe es gerade, ich gucke gerade drauf.
Also alles ganz putzig, sondern ist halt Wald. Also hier ist nicht, es ist Spree, nicht Elbe. Ne? Das macht schon einen Unterschied.
Ja, sehr schön. Wir müssen noch mal kurz zurück zu deinem Lebenslauf, weil da gibt's nämlich noch ein Kapitel, das ich auch sehr spannend finde. Und das vor allem ist eines, was ich noch gar nicht jetzt, also ich kenne dich jetzt, ich schaue jetzt gerade mal nach, ich kenne dich jetzt seit 44 Minuten. Das heißt, es ist kein Wunder, dass ich das noch nicht einordnen kann. Aber ich frage trotzdem mal. Und zwar habe ich dort gefunden, von 2009 bis 2014 warst du Creative Director und Mitgründer des Studios Playotope. Mhm. Und die haben sich spezialisiert auf Browser Games. Ich habe sogar ein bisschen recherchiert und man findet sogar unter Playotope die Eintragung, dass es ein Startup sei. Ich weiß nicht, ob das an dieser Website lag, die aufgelistet hat, ob das einfach eine falsche Kategorie war. Nee. Ist eigentlich auch egal. Weil ich finde diesen Fokus auf Browser-Games sehr spannend. Und da wollte ich nämlich nochmal fragen, was hat es denn damit auf sich gehabt? Ist das so ein bisschen die Verlängerung gewesen aus der Zeit der Macromedia Flash, wo du gemerkt hast, guck mal, das ist ein Markt, der sich hier gerade entwickelt?
Das klingt alles, die Frage suggeriert, dass da viel mehr Strategie, als da eigentlich drin war. ich habe halt Leute getroffen, wir haben uns gut verstanden. Die Leute hatten schon ein Projekt und einen Artist gesucht. Wir haben gut zusammen gearbeitet. Dann haben die gefragt, ob ich mitgründen will. Dann habe ich mitgegründet und dann haben wir da 4 Jahre dran geschraubt. Ist nicht so viel bei rumgekommen und dann haben wir es aufgehört. Das ist so der Teil. War eine geile Zeit, viel gelernt, spannende Sachen gemacht. Aber es hatte auch eine Startup-Mentalität. Also ich weiß nicht, ob du wahrscheinlich die so von dem Humboldt-Institut oder so die Seite gefunden hast. Ja, genau. Wir haben auch viele Förderungen gekriegt für unsere Projekte und so weiter, aber wir haben es leider nicht geschafft. Also hier, ne, Game Development is hard, by the way. Wir haben es nicht geschafft, die Sachen ordentlich to market zu bringen und mussten dann irgendwann aufhören.
Ja, aber offenbar, so wie du sprichst, gibt es kein Kapitel, auf das du sehr verbittert oder traurig zurückguckst. Das klingt schon eher so nach, so nimmt man mal mit.
Ja, aber da bin ich ja eh so ein bisschen der Typ für. Also ich habe ja auch mal mitgenommen, lokales Plattenlabel zu führen. Das ist für mich alles eher spannend und solange ich irgendwie meine persönliche Entwicklung mitziehe, darf es hinterher auch schiefgegangen sein. Also, weil... Okay, ich bin jetzt sozusagen demnächst 40. Kann man immer sagen, oh, könntest, wo du jetzt bist, könntest du 10 Jahre früher sein können. Ja, aber dann hätte ich nicht 4 Jahre mein eigenes Startup gehabt. Deswegen, das ist alles okay. Da bin ich durchaus, der Typ für mal was machen und so.
Es muss auch mal stolpern sein. Das ist so ein bisschen das, was ich auch immer wieder merke. Es geht nicht einfach nur im Sprint nach vorne. Manchmal gehört Stolpern zum Weg dazu.
Ich habe auch wirklich, also das klingt jetzt so ein bisschen so wie, ich habe halt auch harte Schule und viel gelernt. Das war einmal ja, aber ich habe auch tatsächlich viel gelernt von den anderen Leuten, mit denen ich da in diesem Gründerteam war, weil ich war sozusagen der Art Guy und die haben sich ums Business Development gekümmert. Ich habe unheimlich viel über Softwarearchitektur gelernt von unserem Techie, weil das ist alles, es waren ja keine großen Teams, ne? So Startups sind ja so Bootstraps-Geschichten, ne? Also wo Leute irgendwie auf engen Raum zusammensitzen und irgendwie das Beste draus machen müssen. Und das war wie eine Band haben für ein paar Jahre, weißt du, was ich meine? Und das war schon geil. Also wir sind auch mit gutem Verhältnis auseinandergegangen, weil die Sache hat sich halt sozusagen in sich erledigt. Also es gab auch keinen Streit oder so, sondern es war eine Sache, wo wir einfach so entscheiden mussten, okay, wir haben jetzt so unseren Versuch gehabt und jetzt machen wir mal was anderes. Und dann sind wir unsere eigenen Wege gegangen und das ist alles cool. Tatsächlich würde ich die Zeit nicht canceln wollen, rückwirkend oder so. Gar
nicht. Wenn man unter diesen Lebenslauf, den wir jetzt noch so ein bisschen anguckt haben, mal so einen kleinen großen Strich drunter zieht und nochmal so guckt, du bist jetzt seit mittlerweile 15 Jahren in der Branche, also was in meinen Augen super viel und lange ist. Wenn ich dir jetzt fragen würde, was hat sich in dieser Zeit, in diesen 15 Jahren bemerkenswertes, ob jetzt in der deutschen, sagen wir mal in der deutschen Spielebranche verändert, in deinen Augen. Was würde dir denn da zuerst einfallen, was sie in diesen 15 Jahren getan hat, verändert hat, zum Guten, zum Schlechten? Gibt es da was, wo dir sofort sagt, darüber muss ich sprechen?
Zum Schlechten ist halt, dass Videospiele genauso von turbokapitalistischen Motiven durchsetzt sind, wie alle anderen Industrien auch, und sich das auch auf viele Spiele, Genres und Produkte und Erfahrungen, die Spieler dann haben, negativ auswirkt und immens schade ist und auch, ich glaube, unnötig. Das ist ja wie so Märkte funktionieren. Auf einer positiven Ebene, und das möchte ich wirklich gerne herausstellen, ist, dass es mittlerweile so eine Art Kampf für Diversität stattfindet. Also, dass die Leute, die da Diversität reinbringen, sei es, was die Geschichten erzählen, sei es die Menschen, die Videospiele machen, und die Menschen, die Videospiele spielen, dass da mittlerweile die so gut organisiert sind und eine kritische Masse erreicht haben, dass sich da wirklich auch sehe, dass da was passiert und dass sie die Spiele-Community ganz toll bereichern. Also das ist wirklich eine Sache, die ist, wenn man mal so 10 Jahre zurückgeht, glaube ich, oder 15. Oh mein Gott, ich bin so alt. 10 Jahre sind ja... Kannst du dir vorstellen, was vor 10 Jahren? Das ist 10 Jahre nach dem Jahrtausendwechsel gewesen.
Ja, ja.
Aber egal. Aber wenn man so die letzten 15 Jahre zurückgeht, war das nicht so. Und gerade so auch zum Beispiel das Wachstum von der Indie-Spiele-Kultur, die auch mittlerweile ein Spektrum ist und von den, wie soll ich sagen, Garagenentwickler der frühen Zeit bis hin halt zu Studios wie wir, die halt dann doch auch mal irgendwie über mehrere Jahre mit einem stabilen Team ein Projekt rausrocken können und so. Das ist alles schon großes Kino. Das ist auch eine Sache, die ich bemerkt habe beim Ausbilden, ist das da auch eine größere Diversität und auch, dass die auch lauter werden, die Leute und so. Und das finde ich sehr gut und sehr richtig und mehr davon.
Kannst du das noch kurz ein bisschen noch erklären, was du meinst? Weil es stimmt, du hast ja tatsächlich, ich glaube, bei der Games Academy in Berlin, ne, 2 Jahre hast du da die Menschen betreut, die dort in Ausbildung waren. Wie meinst du, dass du merkst, dass die Menschen dort in dieser Zeit lauter geworden sind, dass es andere Menschen waren, als die vielleicht vor 15 Jahren noch in den Hörsälen saßen?
Naja, also man muss ja einfach sagen, dass es so eine kulturelle Wahrnehmung gibt, dass wir hier so eine Mehrheit von Männerhobby. Und dann auch ein Männerberuf und so. Das ist ja so die Wahrnehmung, die da ist. Und das ist ja auch ein Struggle. Wir können ja auch zurückgehen zu Sachen wie Gamergate oder so. Ich meine, das ist ja wirklich ein Struggle da in diesem Raum, wenn man jetzt kein Dude ist, irgendwie einen Platz zu kriegen. Und das ist mit der Zeit wirklich, wirklich besser geworden. Auch die Wahrnehmung, wie zum Beispiel ein Klassenraum als soziales Umfeld funktionieren muss, damit alle Leute da auch reinpassen und sich entwickeln können. Und so, das sind Dinge, die haben sich also wirklich immer stärker verschoben. Wir sind noch lange nicht da, wo ich glaube, wo wir sein sollten. Und es gibt auch immer wieder jede Menge, auch auf Messen und so weiter, immer jede Menge so Rückfallmomente und solche Geschichten. Aber im Allgemeinen, denke ich, kümmern sich die Leute schon gut darum, gehört zu werden und bin sehr froh, dass das passiert.
Schön. Also das heißt mit anderen Worten, du fühlst dich schon wohl, ne? Weiterhin in dieser Branche. Du sitzt auf einem Ohrensessel, der manchmal ein bisschen kneift und ein bisschen, der könnte auch noch schöner und bequemer sein. Aber ich nehme so mit, das ist schon alles, also du fühlst dich schon gut, da wo du bist.
Also bei Fitzmann fühle ich mich sehr gut. nee, das ist tatsächlich ein schöner Laden, kann ich empfehlen.
So. Ja, sehr gut. Direkt, ja.
Ja. Also kommt ja auch bestimmt auf den Laden an. Ich meine, die Geschichten mit den unzumutbaren Arbeitsumgebungen oder den zwischenmenschlich unerträglichen Führungspersonen und so weiter, die reißen ja nicht ab, ne? Also oder die Situation, wo dann ganze Firmen irgendwie, wenn sie von einem Publisher gekauft sind, Monate in Existenzangst verbringen, weil der Publisher einen Finger über dem roten Knopf hat, wenn irgendwelche Deadlines nicht gehalten werden und so ein Kram alles. Also das ist natürlich, da ist noch eine Menge zu tun. Vielleicht könnte man mal eine Gewerkschaft gebrauchen, Geschichten, ne? Also die Videospielindustrie allgemein ist schon gemischt.
Aber du hast den Ohrensessel dir hingestellt. In Studio Fispin zumindest.
Ist ein super Laden, super Leute. Ja. Ich mag den Scale von den Projekten sehr gerne.
Sehr schön.
Ich mag die kreativen Energien. Also Minute of Islands ist voll von Zeug, was mir selber nie eingefallen wäre, weil einfach alle auf Vollgas ihre Ideen in die Projekte reinpumpen und so. Und das ist wirklich ganz großes Kino und ist alles mit Liebe gemacht.
Ja, toll. Apropos ganz großes Kino, ich fand auch dieses Gespräch hier ganz großes Kino. Ich fand das ganz toll, wie du mich mitgenommen hast, einmal durch von Haarfarbe bis Crunch bei Minute of Islands und dann noch in deine Vergangenheit. Ich danke dir sehr, also auch für die Offenheit, für diesen Blick hinter die Kulissen, den glaube nicht nur ich sehr wertschätzen werde.
Cool,
Ja, also ich danke dir wirklich sehr. Ich freue mich auf alles, was ihr in Zukunft macht, und ich freue mich sehr, Minute of Islands jetzt auch noch durchspielen zu dürfen und zu können. Ich habe die Rüge schon mitbekommen. Ja, genau. Also dann dir nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön, alles Gute dir und dem Team, und dann mal gucken, ne? Vielleicht läuft man sich ja mal irgendwo über den Weg, wenn es dir wieder möglich ist. Aber bis dahin alles, alles Gute. Ich winke dir zu.
Cool, dankeschön.
Ja, das war mein Gespräch mit Anjin Anut. Oh, hallo Samson, der möchte auch nochmal Hallo sagen. Wie gesagt, ihr habt es hinter euch, die Audioqualitätprobleme sind gelöst. Aber ich habe nochmal beim Vorbereiten der Folge jetzt auch nochmal reingehört. Das ging schon, und vor allem war es wirklich ein interessantes Gespräch. Ich hoffe trotzdem, euch sind die Ohren nicht abgefallen. Falls dem nicht so ist, dann könntet ihr diese neu gewonnene Ohrenbesitztum, ach du liebe Zeit, lass mich nochmal neu anfangen. Wenn ihr diese Folge genossen habt und sagt, Mensch, war vielleicht nicht alles ideal mit dem Mikro, aber sonst war es inhaltlich total top, dann lade ich euch herzlich ein, mal in der Folgenbeschreibung nachzusehen, denn dort gibt es einen Link zu Steady, denn Okay Cool könnt ihr auch finanziell unterstützen. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Zum einen, weil es natürlich meine Arbeit hier unterstützt an Okay Cool, die viele Zeit, die ich in das Projekt stecke, aber auch, weil ihr dann, und das weiß ich dann, Zugriff bekommt auf Premium-Formate, die nochmal ganz besondere Perspektiven auf Spiele und Spielekultur werden. Und die Sachen, die ich dort mit vielen lieben, tollen, interessanten Gästen produziere, die sind sehr schön und sehr interessant und sehr gut, wie ich finde. Und ich freue mich dann sehr, wenn ich immer eine Mail bekomme, jemand Neues unterstützt dieses Projekt, weil ich dann weiß, ach guck mal, jeden Freitag wird auch diese Person jetzt diese guten Inhalte erreichen. Also guckt es euch mal an, ich würde mich wahnsinnig freuen, aber auch ansonsten vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen, die Aufzugtüren sind offen. Hier bin ich, der Dom.